Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Vor 2 Stunden ist die Tagung des Ministerrats der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Bremen zu Ende gegangen. 2 Tage lang haben die für Raumfahrt zuständigen Politikerinnen und Politiker den Kurs für die nächsten Jahre abgesteckt. Es ging um künftige Projekte und deren Finanzierung. Aus deutscher Sicht sorgt aber die Entscheidung für Aufsehen, dass der erste Mensch aus Europa, der zum Mond fliegen wird, aus Deutschland kommen soll. Mein Kollege Dirk Lorenzen ist für uns vor Ort. Er hat die Ankündigungen verfolgt und ist jetzt zugeschaltet. Dirk, wann genau geht es denn zum Mond?
Das ist tatsächlich noch sehr unklar, wann es wirklich losgeht. Man weiß auch gar nicht genau, auf welcher Mission das sein wird. Klar ist nur, es wird im Rahmen dieses Artemis-Programms sein, das die NASA und ESA gemeinsam durchführen. Und wir reden dann auch wirklich nur von einem Flug zum Mond, in die Mondumlaufbahn. Also wer immer da fliegen wird, es geht nur um den Mond herum. Es geht nicht wirklich auf die Mondoberfläche. Das alles hängt eben noch sehr von der NASA ab. Man muss ganz klar sagen, das kann fast noch 10 Jahre dauern. Vielleicht ist es erst 2035 soweit.
Du hast gesagt, wer auch immer fliegen wird. Das heißt, es steht noch nicht fest, wer zum Mond fliegt. Wir haben ja in Deutschland aktuell mit Alexander Gerst und Matthias Maurer 2 ziemlich erfahrene Astronauten.
Müsste man das heute entscheiden. Natürlich müsste man sich zwischen den beiden entscheiden. Es gibt aber 2 exzellente Kandidatinnen im Reservekorps der ESA. Die können ja bis 2035 die Erfahrung angesammelt haben, die man für so einen Flug braucht. Das heißt, wenn immer das entschieden wird, dann ist klar, wird man gucken, oder wenn man das entscheiden muss, dann wird man gucken, wer ist denn dafür geeignet. Im Moment wären es Matthias Maurer und Alexander Gerst. Vielleicht kommen auch die beiden Frauen dann noch in Frage, wenn sie eben bis dahin geflogen sind. Frau Bär hat das sehr launig gesagt. Sie hat gesagt, sie hat sich eigentlich auch gerne beworben, wurde bisher mal abgelehnt. Sie selber darf nicht fliegen, aber sie ist gespannt, wer es dann tatsächlich wird.
Abgesehen vom Flug zum Mond, wie erfolgreich war diese ESA-Tagung aus deiner Sicht?
Die ESA hat tatsächlich hier was hingelegt, muss man schon sagen. Die Raumfahrtpolitik in Europa hat das wirklich hervorragend gemacht. Es gibt ein Rekordbudget für die ESA. Man wollte etwas über 22 Milliarden Euro haben für 3 Jahre. Man ist bei 22 Milliarden dann gelandet. Aus Deutschland kommen da etwas mehr als 5 Milliarden für diese 3 Jahre. Deutschland bleibt größter Beitragszahler. Und es gab also wirklich für praktisch alle wichtigen Programme, gab es ausreichend Geld. Aus deutscher Sicht vielleicht besonders wichtig, dass man so einen Wettbewerb haben will, um künftige Raketen zu entwickeln. Sowohl die Großrakete Ariane 6, was immer dann kommen soll, das soll mehr im Wettbewerb geschehen. Und auch kleine Firmen, da gibt es ja gerade in Deutschland einige Startups, die Raketen bauen, die sollen viel besser bei der ESA integriert werden. Also muss man sagen, wirklich, die ESA hat hier einen großen Wurf hingelegt.
Europas Raumfahrt steht auf der anderen Seite aber massiv unter Druck durch die veränderte Weltlage mit dem Krieg in der Ukraine. Und auch der unsichere Kurs der NASA spielt damit rein. Wie will die ESA darauf reagieren?
Man hat, glaube ich, eine sehr gute Antwort gefunden, dass man einfach wirklich auf viel mehr Eigenständigkeit setzt, dass man einfach bei den Politikerinnen und Politikern in Europa nicht immer nur auf die USA guckt, sagt, wir lassen uns einfach von der ESA helfen, sondern man setzt viel mehr auf Eigenständigkeit. Man baut die Erdbeobachtung aus, sowohl zivil als auch militärisch. Auch das ist wirklich ein Wechsel im Denken der ESA, dass jetzt der Dual Use ausdrücklich zugelassen ist. Also Daten, die man eben sowohl für zivile Projekte nutzen kann, als auch für Verteidigungsprojekte, das darf die ESA mittlerweile machen. Und so baut man also hier, setzt man auf große Satellitennetze zur Erdbeobachtung, zur Navigation, zur Kommunikation, um einfach gegen diese Attacken, die es ja nicht nur am Boden gibt, sondern eben auch im Weltraum, dass man da gegen gewappnet ist. IRIS-2 ist so ein Punkt, soll Europas unabhängige und sichere Kommunikation sicherstellen. Da möchte man dann eben künftig nicht mehr von Starlink abhängig sein.
Das heißt, eigene Raketen sind auch nötig. Welche Wissenschaftsmissionen plant denn die ESA auf der anderen Seite?
Das ist auch ein wirklich erfreuliches Ergebnis dieser Konferenz. Das Wissenschaftsprogramm ist eigentlich die DNA, also der Kern der ESA. Deswegen ist sie mal gegründet worden. Das ist manche Jahre so ein bisschen vernachlässigt worden. Da hat man dann nicht allzu viel Geld hineingegeben. Und dieses Mal wirklich hat man gesagt, da gibt es eine ordentliche Schippe drauf. 3,5% mehr pro Jahr, sogar inflationsbereinigt. Und da stehen tolle Projekte in Planung. Ein Flug zum Saturnmond Enceladus, der Geysire hat. Da will man dann schön gucken, ob es da vielleicht Leben gibt. Da soll man dann landen. Das wird noch 20 Jahre dauern, bis das losgeht, aber da freut man sich jetzt schon drauf, muss das eben langfristig planen. Und auch eine gute Nachricht, auch im internationalen Kontext, ExoMars, eine Mission, die 2028 zum Mars starten soll und Leben suchen soll, die wird stattfinden, auch mit der versprochenen Hilfe der NASA. Da kann man sich auf die NASA verlassen. Also ein großer Wurf aus Bremen.
Von der ESA-Ministerratskonferenz in Bremen hat Dirk Lorenzen berichtet. Vielen Dank.